Im Himmel gibt es keinen Teufel, der ist rausgeschmissen aus dem Himmel worden. So habe ich es gelesen in der Bibel. Und ich glaube, dass es wahr ist. Und er wurde in den Abgrund geworfen und er kommt nicht mehr hoch aus dieser Höhle, aus dieser Hölle und dieser Gottesferne. Die Erde floh und es war dir keine Stätte gefunden. Ich meine nicht diesem Planeten Erde, sondern dem Fürsten dieser Erde, der floh. Und keine Bleibe. Okay, praise God. In der Bibel steht es, zwar der Teufel kommt und sagt, lass die Steine zu Brot werden. So Stein des Anstoßes, Stein des Ärgernisses, Stein der Schwierigkeiten und so weiter. Und Gott macht diese Steine zu Leckerbissen. Amen. Ist das nicht schön? Das, was einem Problem macht, was einem zu schaffen macht, es wird zur Delikatesse. Praise God. Gott will uns Freude machen. Und wenn wir anfangen, uns über kleine Dinge zu freuen, die Freude wird immer größer. Und wir werden immer mehr Grund zur Freude haben. Und wir haben durch Jesus Christus so viel Grund zur Freude. Amen. So, wir wollen Gott dankbar sein. Weißt du, wenn wir anfangen, wir müssen nicht gleich die ganze Welt einnehmen, so kleine Stücken. Freude, Freude, Freude. Er deckt uns den Tisch im Angesicht unserer Feinde. Mitten der größten Krise, Katastrophe, wirst du nicht Steine, sondern Brot bekommen. Brot vom Himmel. Übernatürlich versorgt. Weißt du, Gott arbeitet zuerst einmal, versorgt uns mit Raben. Ich bin so groß geworden. Ich will jetzt nicht die Predigt für morgen halten, aber ich will nur euch vorkosten. Dann kommt die Witwe. Prophetisch. Das ist alles prophetisch. Und dann derselbe Mann, Elia, wird vom Engel versorgt und kriegt eine Speise. In dieser Kraft geht er 40 Tage und 40 Nächte. Werde bereit für die Herrlichkeit Gottes oder Wege zur Herrlichkeit. Wie erlebe ich, wie empfange ich, wie erfahre ich die Herrlichkeit Gottes? Es sind so viele Menschen, die sind innerlich leer, ausgebrannt. Aber das sind selber schuld. Niemand will, oder Gott will nicht, dass wir leer herumlaufen. Gott will, dass wir voll Geistes sind. Und wie es jetzt auch heute Abend, als wir gesungen haben, der Himmel erfüllt mein Herz, meine Seele und so weiter. Gott will, dass wir voll sind vom Himmel, von der Herrlichkeit Gottes, dass wir sprudeln, dass wir überlaufen, dass wir schäumen. Wenn wir nicht vom Heiligen Geist schäumen, schäumen wir vom Teufel und epileptische Anfälle und alles ist dann an der Reihe. Und dass wir krank sind, zusammenbrechen. Weißt du, und er schäumte aus dem Mund, der Besessene. Wenn du nicht voll Heiligen Geistes bist, schäumst du aus dem Mund. Aber wenn der Himmel aus dir sprudelt, dann strahlt es. Und Moses kam aus der Herrlichkeit Gottes heraus und sein Angesicht leuchtete wie das Angesicht eines Engels. Vorbereitung. Alles Vorbereitung für den großen Tag X. Die Wiederkunft unseres Herrn. Ich glaube, dass wir mittendrin sind. Und selbst wenn er nicht kommt, das ist nicht mein Problem. Das ist sein Problem. Weißt du, aber ich bin überzeugt, alles, ich will nicht Mathematiker sein und ich will nicht berechnen, aber ich könnte euch all diese Dinge anführen, was so nacheinander passiert, 70 Jahre, 120 Jahre, und Gott gab Gnade für Nineveh 120 Jahre. Das sind so viele Dinge, was passiert. Zum Beispiel, dass 1919 wurde beschlossen, dass Deutschland geteilt wird. Und Deutschland war 70 Jahre geteilt, 89. Im November dankte der Kaiser ab und 9. November 89, 70 Jahre danach, wurde Deutschland vereint. War das der Teufel am Werk? War es Gott am Werk? Wer war das am Werk? 70 Jahre dauernd babylonische Gefangenschaft. Das sind so viele Zeichen, das sind so viele Zahlen. Und ich möchte, dass wir hellwach sind. Wenn das anfängt zu geschehen, erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Okay, Peter, haben wir noch ein Lied? Amen. Okay, wir singen es. Und wir nehmen unser Opfer auf und Gott möge alle Geber segnen und euch mit der Fülle des Himmels erfüllen. Nicht nur im Geist, sondern in eurem Körper, dass der Himmel voll, dass ihr voll vom Himmel seid und auch in eure Finanzen, in eurem Portemonnaie, voll von der Herrlichkeit Gottes. Unser ganzes Leben muss durchdrungen sein wie ein Schwamm vom Wasser, von der Herrlichkeit Gottes. So muss unser Leben durchdrungen sein von der Herrlichkeit Gottes. Preis Gott. Vater, segne jetzt die Gaben, die wir bringen, auch wenn wir Gebetsanliegen haben. Wisst ihr, ich muss euch, die Schwester ist heute Abend nicht da. Aber da ist eine Schwester, die hat hier x-mal, also Briefe geschrieben an den lieben Gott. Und lieber Gott, ich habe Not, ich habe Probleme und so weiter. Und diese Schwester, wenn es Monatsende war, wusste nicht, wie sie in den Gottesdienst kommt. Und war sie nicht im Gottesdienst, weil sie nicht das Fahrgeld hatte, das nötige Fahrgeld, um in den Gottesdienst zu kommen. Aber sie sagte, ich bete für euch. Und dann hat sie Briefe geschrieben. Und dann kriegt sie, und dann hat sie Gott gefragt, was soll ich tun? Und Gott hat ihr gesagt, grüße alle deine Verwandten, Freunde und Bekannte und so weiter. Und schick zu Weihnachten einen Gruß. Und wisst ihr, was passiert? Eine Tante oder irgendwie weitläufige Verwandte überweist dieser Schwester 4.000 Euro. Verstehst? Das wie Gott, aber zuerst einmal unten durch die Hölle und nicht wissen, wie komme ich in den Gottesdienst. Und wochenlang, und mir hat es so weh getan, ich habe gesagt, guck mal, ich weiß. Und ich habe sogar hat mich bewegt, tief bewegt. So, und jetzt entschädigt Gott. Gott entschädigt die Seinen. Lob und Dank. Amen. Wir preisen Gott. Also, wenn jemand noch so ein Anliegen hat, bring's dem Herrn. Gott entschädigt uns. Halleluja. Danke, Vater. Amen. Gott segne uns. Lass uns Platz nehmen. Heute Abend ist mein Thema und ich hoffe, ich komme zurecht. Gott gibt, nehmen müssen wir selbst. Und das wird dir nicht erspart. Es ist alles, was wir brauchen, schon gegeben worden. Also wenn du bittest, Herr, gib mir den Heiligen, oder wenn Leute kommen und sagen, ich warte auf eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes, das ist Quatsch. Wir müssen nicht um eine Ausgießung des Heiligen Geistes warten. Vor 2000 Jahren ist der Heilige Geist gegeben worden. Empfange den Heiligen Geist. Also das ist ein Geheimnis, dieses Empfangen, dieses Nehmen. So, Gott ist der Geber aller guten Gaben. So steht es im Wort Gottes. Wir haben nichts in diese Welt hineingebracht und bringen auch nichts hinaus, das ist klar. Aber was machst du aus dem Leben, was du lebst? Jeder hat von uns 24 Stunden. Der Gammler, der Hippie, der Priester, der Papst, der Bürgermeister, du und ich. Wir haben alle 24 Stunden. Was machen wir aus unserer Zeit? Was geschieht aus unserem Leben? Also wir bekommen alles das Gleiche. Ein paar Worte zuerst einmal, was mir Gott so nebenbei zu diesem Thema gegeben hat. Auch dieser Sturm hier, was war? Alles kommt aus der unsichtbaren Welt. Alles braut sich dort zusammen und alles, was wir haben, kommt aus der unsichtbaren Welt. Dort war es zuerst. Zuerst kommt es aus dem Verborgenen. Ich habe gedacht, guck mal, so ein Baum, Herr. So ein Baum bringt jedes Jahr Frucht. Grünt, blüht, etc. Wo kriegt ihr das her? Aus den verborgenen Wurzeln. Und so stark wie das verborgene Leben ist, das innere Leben, unser Leben, das unsichtbare Leben ist, so stark sind wir. Und so viel Frucht bringen wir. So alles kommt aus dem Verborgenen. Segnungen oder Angriffe. Sie sind da. Und wie nehmen wir sie wahr? Wie empfange ich diese Dinge? Auf unsere Reaktion kommt es an. Alles ist da. Gott gibt den Segen. Wenn wir aber nicht würdig sind des Segens, derselbe Segen, den Gott als Segen zuspricht, wird zum Fluch. Wenn wir aber jetzt ein Fluch über uns, ein Fluch ausgesprochen wird, und wir sind des Fluchs nicht würdig, wird dieser Fluch zum Segen für uns. Verstehst du das Geheimnis? Wenn wir nicht, wenn es uns nicht betrifft, wenn der Fluch an uns nicht greift und nicht wirkt, wird das, was die Leute uns zum Schaden gedacht haben, zum Guten. Ein Geheimnis. Alle Ursachen liegen in der unsichtbaren Welt, im Verborgenen. Und nur der geistliche Mensch versteht die geistlichen Zusammenhänge, wie und was. Der Bauer sät im Frühjahr Getreide aus oder was es auch immer ist. Und wir haben eine Geschichte, ich gehe nicht darauf ein, ich möchte nur auf das Thema zuarbeiten. Und dann plötzlich in der Geschichte, die Jesus erzählt, da ist der Feind, geht nachts und sät bösen, schlechten Samen. Und dann sagt er, wie kommt das? Ich habe doch guten Samen ausgestreut, aber dass jetzt Unkraut so üppig wächst und gedeiht. Das Gute und das Schlechte, beides wird gegeben, beides wird gesät. Das eine weißt du und das andere weißt du nicht. Und es geschieht auch manchmal in unserem Leben, dass Dinge plötzlich aufbrechen, hochkommen, wo wir fragen, wo kommt das her? Wer hat das gemacht? Wir sind Empfänger. Irgendjemand gibt es und für den oder für das wir uns öffnen, das nehmen wir auf. Mit wem lassen wir uns ein? Das habe ich auch in Psalm 1 gesagt. Sitze nicht da, wo die Spötter sitzen oder die Gottlosen. Wem öffnen wir unsere Gedanken? Wir sind Empfänger. Gott gibt, was mache ich damit? Oder ist es da? Auf wen hören wir? Beschäftige ich mit guten oder negativen Menschen? Mit Pessimisten, Zweifler, Kritikern, Dissidenten, Aussteiger, Versager? Oder beschäftige ich mich mit Leuten, die gesegnet sind, die in Gott sind? Und du merkst, wenn jemand in Gott ist, der ist ruhig, für den kann die Welt untergehen. Der kann im 18. Stockwerk sitzen und, weißt du, wenn du ganz hoch oben, du musst ja erst auf den großen Turm da, Fernsehturm hochgehen, wie der schwankt um ein paar Meter. Wenn gar kein Wind ist. Aber ich frage mich, was ist da gewesen, als der Wind da passierte, dieser Sturm kam, wie der da gewackelt hat. Aber der geistliche, der göttliche Mensch, der glaubende Mensch, der ist überall sicher, weil er weiß, ich bin in Gott geborgen. Wer und was kann mich von der Liebe Gottes scheiden? So, beschäftige dich nicht mit negativen Menschen oder mit Leuten, bei denen es nicht klappt. Es gibt auch Leute, bei denen es klappt, bei denen es gelingt. Kümmere dich nicht so sehr um Leute, die nicht geschafft haben. Paulus sagt, oder die Bibel sagt uns, wir haben eine Wolke von Zeugen um uns, Hebräer 11. Die haben es geschafft. Und wir sollten ihren Glauben annehmen. Warum manche Leute nicht schaffen? Eigentlich, wir haben alle die gleichen Voraussetzungen. Jeder von uns könnte Abraham werden, Jakob werden, Hiob werden, Jesus werden, Paulus werden, Petrus werden. Wir können das alles werden. Aber sind wir bereit, den Preis eines Apostel Paulus zu bezahlen? Ledig zu bleiben, womöglich, oder Petrus zu sein, zu werden, so immer wieder Pannen und Pleiten zu erleben. Herr, auf dein Wort hin. Sind wir bereit, den Preis für göttliche Vollmacht zu bezahlen, für die Segnungen zu bezahlen? Sind wir bereit, aufs Ganze zu gehen? Ich möchte die Segnungen haben. Ich möchte die Herrlichkeit haben. Aber bin ich auch bereit, durch viel Trübsal ins Reich Gottes zu gehen, die Rechnung zu bezahlen? Viele sind nicht radikal, entschieden oder entschlossen genug. Die sagen, naja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Nur die, die aufs Ganze gegangen sind, die haben es auch erreicht. Gott gibt jedem Tier, jedem Vogel, jedem Wesen, Lebewesen, Speise. Er gibt es, aber er bringt es ihnen nicht ins Nest. Die müssen selber holen. Gott gibt uns Getreide, Brot backen müssen wir selber. Gott gibt uns Steine, Häuser bauen müssen wir selber. Gott gibt uns Eisen, aber wir müssen das formen, schmelzen und bearbeiten. Gott gibt uns alles, was wir brauchen, aber er füttert uns nicht in den Mund und er sagt, komm und so weiter, ess. Nein, wir müssen es selber lernen zu nehmen. Wie nehme ich die Segnungen Gottes? Gott will, dass wir ihm dienen, aber er dient uns zuerst, indem er sagt, mein Kind, guck mal, da ist alles da, gebrauche das und bring das als Opfer, als Lobgesang, als Preis vor mein Angesicht. Wir müssen unser Herz heute untersuchen mal. Die Bibel sagt, wir sollen ihm dienen mit ungeteiltem Herzen. Bin ich entschlossen, radikal genug? Denn nur Radikale gewinnen die Welt, die aufs Ganze gehen. So Feiglinge, Weichlinge, die werden das Reich Gottes nicht gewinnen. Steht in der Bibel, werden auch das Reich Gottes nicht sehen. Also Weichlinge und Feiglinge werden auf der gleichen Stufe gestellt wie Hurer, Ehebrecher, Mörder und Diebe. Die werden stehen auf der gleichen Stufe. Also wenn du ein Feigling bist und sagst oder Weichling bist, also das ist mir zu schwer, das überfordert mein Stehvermögen, Durchhaltevermögen. Du wirst auf der gleichen Stufe stehen wie Diebe, Mörder und Räuber. Schlimm. Lass unser Herz untersuchen. Was denken wir? So wie ein Mensch denkt, so lebt er. Ein Ängstlicher nimmt alles gleich, sieht alles gleich rot. Ein Verzweifelter nimmt alles gleich als Angriff und so weiter. Wie ist unser Herz? Und ich denke, mit dem Herzen steht und fällt alles. Gott gibt. Aber wie ist unsere Einstellung zu der ganzen Sache, zu dem ganzen Geschehen? Ein Böser nimmt alles gleich Böse auf, ein Guter nimmt auch das Böse auf und macht was Gutes drauf und sagt, danke Herr, auch aus der Situation machst du was Optimales noch aus meinem Leben. Ein Materialist, wie nimmt ein Materialist die Welt auf, wenn irgendetwas geschieht? Aus allem, was er sieht, macht er gleich Kapital, eine Marktlücke, hier könnte ich Geld machen, will gleich vermarkten und nützt es gleich aus, egal, göttliche und weltliche. Aber sobald unser Herz ungeteilt ist, können wir Gott dienen. Mit einem geteilten Herzen versagen wir. Also da und dort. Entweder, und die Bibel sagt, entweder bist du kalt oder du bist heiß. Dazwischen funktioniert es nicht. Und deshalb, warum bei manchen funktioniert es, in welcher Richtung auch, wenn ein entschlossener Atheist und Materialist, da halt es ein bisschen, wenn ein entschlossener Materialist und was er auch immer ist, wenn er sagt, ich gehe aufs Ganze, der erreicht auch alles. Und zwar auf dieser Erde, in dieser Welt. Aber wenn ein geistlicher, ein geisterfüllter Mensch, sobald er entschlossen ist und ungeteilt auf das Ziel Gott, Himmel, Herrlichkeit sich konzentriert, erreicht er sehr viel. Deshalb, wie ist unser Herz? Geteilt oder ungeteilt? Auch Gott gegenüber. Wie ist unser Wille? Was nützt mir die ganze Ausbildung, das ganze Wissen, die ganzen Fähigkeiten, die ganzen Mittel, was ich habe, wenn ich auf 2 oder 3 oder 4, 5 Hochzeiten tanze und nirgendwo mich richtig engagiere? Sobald das Herz geteilt ist. Und viele Menschen dienen nur mit dem Kopf dem Herrn, aber nicht mit dem Herzen. Gott dient man mit dem Herzen. Du sollst den Herrn lieben von ganzer Seele. Da steht vom Kopf überhaupt nichts drin. Oder Verstand. Sondern von allem, was in dir ist. Natürlich ist der Kopf auch noch dran. Aber mit allem, was in dir ist. Gott sagt uns. Und deshalb auch, Gott macht nicht alles, was wir tun sollten. Oder was wir uns wünschen, wovon wir träumen. Gott macht uns nicht gesund. Gott sagt, ich heile dich. Aber dann sagt Jesus, nimm dein Bett, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Gesund musst du selber werden. Und viele Menschen kapieren das nicht. Die meinen, der liebe Gott macht alles. Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Oder steh auf und geh und zeig dich dem Priester. Oder wir haben ja so viele Beispiele im Evangelium, wie Jesus heilt. Jesus hat niemand gesund gemacht. Sondern dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dir geholfen. Nicht Gott, dein Glaube. Er sagt, ich heile dich. Gott gibt uns Gesundheit. Gesundheit ist hier. Und die muss nur noch abgeholt werden. Die muss jetzt umgesetzt werden. Gesundheit muss ein Teil unseres Lebens werden. Oder das Gleiche auch für Wohlstand. Das Gleiche für Orientierung. Das Gleiche für Erlösung, welcher Art auch immer. Das Blut des Lammes ist vergossen. Und jetzt musst du kommen und sagen, Jesus, jetzt nehme ich dieses Blut als Teil meines Lebens und jetzt lasse ich mich von dir führen und leiten und reinigen und zubereiten und so weiter. Gott hat alles bereitgelegt, abholen musst du selbst. Er gibt das Wissen, aber lernen musst du selber. Er gibt das Wissen, lernen musst du selbst. Du musst in die Bücher büffeln, du musst nachlesen, du musst forschen, du musst nachgucken und so weiter. Du musst es entdecken, selbst entdecken. Das Wissen ist da. Und zwar mehr, als du es überhaupt brauchen kannst. Wir haben das ganze Wissen des Universums noch nicht ausgeschöpft. Noch nicht entdeckt. Aber jetzt mittlerweile der Mensch versucht es, auch in kleinen Schritten zu ergründen. Er gibt uns sein Wort, die Bibel. Aber lesen müssen wir selbst. Was nützt dir die Bibel, wenn die verstaubt zu Hause? Und Bücherwurm es frisst oder sonst noch. Gott gibt uns sein Wort. Glauben musst du, muss ich, müssen wir selber. Gott gibt uns die Anweisung, die Betriebsanleitung, wie das funktionieren soll, aber wir müssen es selber gebrauchen. Gott gibt uns seinen Geist, aber empfangen muss ich selbst. So viele Leute warten, was es zum Beispiel Zungensprache etc. gibt. Jetzt kommt der Heilige Geist und plötzlich nimmt der Heilige Geist mein Kind und nimmt und er schüttelt mich durch. Vergiss das, sowas wird nicht kommen. Ich muss meine Zunge gebrauchen, ich muss meine Stimmbänder gebrauchen, ich muss mein Mundwerk gebrauchen, ich muss meine Stimme gebrauchen, ich muss meinen Körper gebrauchen, Körpersprache und Heiliger Geist, dieses neue Reden in Sprachen, ist auch eine ganz neue Haltung einnehmen, das muss ich alles selber machen. Aber Gott gibt den Geist, empfanget den Heiligen Geist. Der ist schon ausgegossen, der ist alles da. Er gibt uns das Leben, aber leben muss ich selber. Ausleben. Er gibt uns die Natur, die Schöpfung, seine Hände, Werk. Ich muss es bewundern, staunen und entdecken. Und wie ein Liederdichter sagt, geh aus mein Herz und suche Freud. Da muss ich sehen, oh, die Berge, das Meer, die Weite, die Höhe. Ich muss es entdecken. Da ist es schon seit immer, seit Millionen von Jahren ist schon alles da, die ganze Schöpfung, die ganze Natur, die Sterne. Jetzt hat mir jemand ein Bild geschickt. Also jemand, ich glaube, von Hubble ist es, von dieser Raumkapsel, ein Foto gemacht worden, das Auge Gottes. Eine Sternkonstellation, und es sieht tatsächlich wie ein Auge aus. Und die Wissenschaftler glauben, das entdeckt man im Kosmos, draußen im Weltraum. Bisher hat der Mensch das noch nicht entdeckt, weil er noch nicht so weit gekommen ist. Aber stell dir mal vor, was wir eines Tages vielleicht, oder unsere Enkelkinder, was sie eines Tages für Welten entdecken, die werden staunen, weil man drüber hinausgeht und sucht und forscht. Gott gibt uns die Naturkräfte, und wir müssen sie entdecken. Wie Newton, ja, er geht eines Herbsts vorbei, da irgendwo in Plantage und einem fällt ein Apfel auf den Kopf. Und dann sagt er, wie kann das möglich sein, dass mir ein Apfel auf den Kopf fällt? Warum fällt er nicht geht nach oben und so weiter? Warum zieht alles nach unten? Und da fing er an, die Navigationskräfte, Gravitationskräfte zu untersuchen. Warum passiert das? Was passiert? Und der Mensch entdeckt Naturkräfte. Gott gibt uns die Möglichkeiten, offene Türen, hindurchgehen musst du selber. Bewerben musst du dich selbst. Deshalb, Geschwister, beten. Und so wie unsere Schwester hier. Weißt du, Herr, schick mir, dass mein Überziehungskredit wegkommt und dass das wegkommt und das wegkommt und das wegkommt und so weiter. Herr, wirk ein Wunder. Und Gott, und ich finde es ganz toll, schreib liebe Grüße. Segne andere und du wirst gesegnet werden. Tue was und das bisschen Porto wirst du noch schaffen. Und tue etwas und da ist, wie Gott Wunder wirkt. Füllt die Krüge in Kana. Gib dem Speisemeister zu kosten. Wie komme ich zu was? Gott gibt es. Aber wir müssen es umsetzen. Gott gibt uns das Land oder den Israeliten damals das gelobte Land. Aber einnehmen, einziehen. Nachher bebauen und bepflanzen müssen sie selber alles tun. Gott gibt uns die Grundstoffe. Er gibt uns Hilfe zur Selbsthilfe. Aber dann mach du das selber. Gott gibt uns die Saat, das Saatgut. Da ist irgendwo ein Mädchen gewesen und die kommt in den Laden und sagt, ich möchte Karotten haben. Dann sagt die Verkäuferin, wir haben keine Karotten. Doch, sie haben Obst und Gemüse im Schaufenster, steht geschrieben. Ja, sagt er, wir haben Samen für Obst, für Gemüse und so weiter. Wir haben hier nur den Samen. Und genau, was wir in der Bibel haben, wir haben den Samen. Und wenn Martin Luther hat gesagt, wenn ich wüsste, dass Jesus heute kommt, würde ich oder morgen kommt, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Es ist so wichtig, dass wir Samen ausstreuen und dann erst, was wir ausgestreut haben, das werden wir ernten. Also, wir müssen unser Teil tun und dann tut Gott unseren Teil. Die unsichtbare Welt ist da und wir müssen sie entdecken. Im Epheserbrief heißt es, legt an die Waffenrüstung Gottes. Und was nützt es, wenn ich dann in den Ritteranzug komme und sage, guck mal, ich bin ein Heiliger. Ein Krieger Gottes. Mir nützt die geistliche Waffenrüstung nichts. Ich muss lernen, mit der geistlichen Waffenrüstung umzugehen. Ich muss lernen, das Schwert zu gebrauchen. Ich muss lernen, den Schild zu gebrauchen. Ich muss lernen, die Stiefel zu gebrauchen und wie man da umgeht und wie man sich da bewegt. Weißt du, die Waffenrüstung ist da. Was nützt es? Museum. Und so viele Gotteskinder, die leben nur im Museum. Engel sind da. Aber wie viele von uns rufen Engel zum Dienst, als dienstbare Geister? Herr, wache über uns. Gerade wenn so ein Sturm ist. Es gibt Engel als dienstbare Geister, die uns begleiten, uns helfen. Gott gibt uns den Kopf. Jetzt komme ich zum Kopf. Herz abgehackt. Gebrauchen müssen wir selber. Die meisten Gläubige denken, wenn ich in die Gemeinde komme, in die Pfingstgemeinde, charismatische Gemeinde insbesondere, ich muss meinen Kopf an der Garderobe abgeben. Nee, wenn ich das machen würde, ich wäre kein Tag in der Gemeinde, denn das wären lauter Dummköpfe nachher. Da einen Kopf dort abgeben. Ich denke sehr viel. Und in der Bibel heißt es, dem denke nach, was wohl lautet, was gut ist und so weiter. Dem denke nach, ich muss meinen Kopf gebrauchen. Gott gab mir den Mund, dass ich gebrauche. Wenn ich nicht widerspreche, dann bin ich Hans Wurst. Ich muss widersprechen. Ich muss Ja und Nein sagen können, ob ich will oder nicht. Ich muss meinen Mund gebrauchen. Gott gab mir den Mund. Und was machen viele? Die sind still. Die reden nicht mehr. Sind Hunde, die nicht mehr bellen können. Steht in der Bibel mal so. Gott gab uns die Augen. Hinschauen muss ich selber. Mich konzentrieren auf etwas. Und wenn ich mit meinen Augen schon nicht sehe, dann muss ich Vergrößerungsglas nehmen. Und ein Fernrohr nehmen. Oder ein Teleskop oder was es auch sonst ist. Gott gab mir Ohren, dass ich höre. In der Bibel heißt es, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Also Gott will, dass wir diese Ohren, die wir haben, gebrauchen. Und deshalb, wenn ich ein Prophet wäre, könnte ich sein, dann könnte ich sagen, dieser Sturm hier, der jetzt Kyrill hieß, und weißt du, was Kyrill heißt? Der Herr, Kyrill heißt der Herr vom Griechischen, der Herr hat gesprochen. Der Herr hat in Deutschland geredet, der Herr hat in Europa geredet. Jetzt könnte ich... Und so ist es, du nimmst etwas, du greifst etwas auf und die Propheten haben diese Dinge früher irgendwie mal aufgegriffen und die haben das zum Wort Gottes gemacht. Gott gab uns Instrumente. Spielen musst du selber. Du wirst doch nicht glauben, dass das Klavier sich selbst bedient. Es sei denn, es gibt solche automatische, die man einspeichert und dann du kannst gleich Kassette auflegen. Aber spielen, Musik musst du selber machen. Gott gab uns Füße. Gehen müssen wir selbst. Oder wir beten manchmal, und weißt du, wir beten dummes Zeug zusammen. Herr, schicke irgendjemand. Der Beter wird immer selbst getroffen. Der muss gar nicht beten. Denn Gott sagt, und warum gehst du nicht hin? Gott hat uns Füße gegeben, damit wir hier hingehen. Und Gott gab uns Hände, damit wir was tun. Und in der Bibel heißt es immer wieder, wenn du so geistgeleitetes Wirken betrachtest, bei wem es auch immer war, tu, was dir vor der Hand kommt. Frag nicht groß, schaff's weg, stell's hin, reiß nieder oder bau's auf. So, Gott gab uns Kleider. Anziehen muss ich selber. Du wirst doch nicht glauben, dass da irgendwo jemand hinter dir steht und dich bekleidet. So weit sind wir noch nicht. Gott gab uns Glauben, aber ich muss ihn betätigen. Und Glauben heißt Vertrauen, Treues sein und zu dem stehen. Ich stehe zu dem, ich habe das erkannt, ich weiß, das ist richtig, das ist in Ordnung und ich lasse mich nicht bewegen und erschüttern. So, können machen, was ihr wollt, aber ich glaube das. Gott gab uns Kraft, auch wenn es noch so viel ist. Aber ich muss diese Kraft gebrauchen und einsetzen. Gott gab uns die Liebe. Ich muss um die Liebe nicht beten. Geschwister, es ist ein dummes Zeug, wenn wir um die Liebe beten. In meiner Bibel heißt es, der Heilige Geist ist in unseren Herzen ausgegossen. Und die Liebe ist durch den Heiligen Geist in unseren Herzen bereits ausgegossen. Was muss ich tun? Ich muss nur die Tür aufmachen für die Liebe, dass die Liebe mal rauskommt. Ein gutes Wort, strahlende Augen. Lieben müssen wir. Die Liebe ist da. Gott hat also alles eingestellt in unserem Leben, damit es funktioniert. Er hat es vorgearbeitet, hat uns Beispiele gegeben. Und Gott gibt nicht so viele Beispiele. Jesus hat einmal den Jüngern die Füße gewaschen, Johannes 13. Und dann sagt er, ein Beispiel habe ich euch gegeben, tut's, wie ich es gemacht habe. Also, das Wirken Gottes ist nicht so ungewöhnlich. Gott hat uns so viele Beispiele gegeben, mach das. Wenn du nicht genug zu essen hast und es ist eine Notsituation, du kannst kein Brot dir kaufen, nimm das Brot, brich es, teile es und du wirst merken, was noch sogar übrig bleibt. Du erlebst Wunder. Gott gibt Träume, aber träumen musst du selbst. Viele haben verlernt zu träumen. Sie sind unruhig, zu nervös, zu verspannt. Die haben ihre Gedanken nicht im Griff und geschweige denn, wie sollen das Normale, das Bewusstsein nicht im Griff, wie sollen sie dann Unterbewusstsein im Griff haben? Gott gibt Träume, aber du musst träumen. Wir träumen, aber manchmal, wenn wir schon träumen, dann hat Gott mir gesagt, diese Tage, dann träumen wir zu klein. So Schmalspur. Wir verstehen unsere Träume nicht. Oder legen unsere Träume falsch aus. Oder einfach, dass wir eng träumen. Was sind die Träume? Ich sah den Herrn. Und wenn ich so vorlese in der Bibel, wenn Menschen den Herrn sahen, haben sie von Gott geträumt. Der Engel des Herrn erschien nachts im Traum. Das sind also diese göttlichen Träume, wo der Herr einem begegnet. Wir werden gesteuert und du glaubst gar nicht, nicht erst seit Pfingsten, dass seit der Heilige Geist ist, sondern jetzt im Augenblick, wenn ich so die Autofahrer sehe und dann sehe ich so am Monitor drin und da sehe ich, wie die dann nach so Tafel fahren, so Navigator. Die werden vom All geleitet. Der moderne Mensch heute wird bereits vom All geleitet. Und ich frage mich, wenn das die Welt kann, die Technik kann, warum geht es nicht bei Kindern Gottes, dass wir vom All geleitet werden, von Gott geleitet werden, von oben geleitet werden. Gott gibt uns Führung, wir müssen nur einen Kompass haben und gebrauchen. Und diese magnetische Kräfte gab es schon immer, bloß wir haben keinen Kompass gehabt. Wir wussten nicht, wie man das bedient. Da müssen die Chinesen kommen, die uns das zeigen. Gott sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Und jetzt gehen muss ich selbst. Er leitet mich nur. Die Grundvoraussetzungen der Führung und der Leitung sind da. Jetzt heißt es, ich muss das alles aktivieren, alles in Bewegung setzen, dass ich geleitet werde, dass ich gesegnet werde. Gott drängt sich niemand auf. Das sind kurze Statements, die ich auch noch nebenbei zuerst mal geben möchte. Gott vergewaltigt niemand. Du musst jetzt mir glauben. Nein, wenn du nicht willst, bitte. Gott gibt uns den Durst. Nach Wasser müssen wir selber suchen. Hat das Wasser auch gegeben. Aber wir kriegen den Durst, ist die Sehnsucht. Und wenn Gott einen Wunsch, eine Sehnsucht jemand gegeben hat, dann sollten wir dem nachgehen. Ein Traum. Trinken müssen wir selbst. Wasser hat er gegeben, Durst hat er uns gegeben. Wie begegnet uns Gott manchmal? Also wie wirkt Gott manchmal? Und mein Thema ist, Gott gibt. Nehmen müssen wir selbst. Eine Feststellung, wie er bei mir macht. Ich weiß nicht, jeder Mensch ist anders, aber bei mir, er stört mich. Gott stört mich. Hast du verstanden? Wie führt Gott uns? Wie leitet er uns? Plötzlich tritt er in der Quere, lässt mich nicht mehr durch. Selbst wenn es ein Esel ist. Beim Biliam. Störung. Gott begegnet uns durch Störungen. Und alle Störungen sind zuerst mal nicht vom Teufel, sondern Gott stellt uns den Weg, wenn wir nicht seinen Weg gehen. Wenn wir nicht seinen Willen tun, stört er uns. Gott gibt uns zuerst das Negative, bevor er uns das Positive schenkt. Zuerst das Negative. Er gibt uns Durst. Oh. Und wo, hat niemand was zum Trinken hier? Und doch, da springt schon jemand und bringt es. Verstehst? Oder ich habe Hunger. Und wenn du mal Hunger hast, dann bist du nicht mehr zu bremsen. So Gott, und so, zuerst kommt das Negative, das Bedürfnis. Gott gibt uns eine Not. Stört uns. Oder eine Sehnsucht oder Angst. Auch die Angst ist von Gott. Also ich meine, diese übertriebene, überspannte Angst. Aber es gibt eine normale Angst. Kind, das Feuer ist heiß, du kannst dich verbrennen. Und dann Angst vor Fehler zu machen oder falsch zu gehen oder in die Irre zu gehen. Auch es gibt eine berechtigte Angst und es gibt eine unberechtigte Angst. Beides gehört zusammen. Oder Ärger. Wir ärgern uns. Und meistens ärgern wir uns, weil der alte Mensch noch nicht gekreuzigt ist. Nur der alte Mensch ärgert sich. Wenn jemand gestorben ist, der ärgert sich nicht mehr. Der legt sich auch nicht mehr auf. Ich habe noch nie eine Leiche gesehen, die mit der Faust gedroht hätte. Oder einen Vogel gezeigt hätte. Also, nur der, wo nicht gestorben ist, der regt sich über alles auf, kriegt hohen Blutdruck und alles. Wird verunsichert, weiß nicht mehr, was ist und so weiter. Zuerst, wir sehen auch das bei der Schöpfung, zuerst war die Finsternis da, Dunkelheit und Nacht, und dann gebraucht Gott Licht. Gott bringt zuerst Störung. Wenn er an uns arbeitet, bringt er Störung. Erschüttert uns, entschlackt uns, befreit uns, kommt dieser Sturm. Und wir sagen, was soll das alles? Was bedeutet das alles? Und wir sollten hinter jedem Ding fragen, was soll das? Was soll das? Und jede Kleinigkeit in unserem Leben ist Reden Gottes. Wir sind Kinder Gottes, wir sind an Gott gebunden. Gott schickt zuerst den Sturm und dann die Stille. Wir sehen da auch bei meinem Herrn. Ich war unterwegs, also mit der U-Bahn und mit dem Bus bin ich gefahren. Und diese Stille draußen, als ich so draußen gelaufen bin, jetzt vor dem Sturm, diese Stille, das war gigantisch. Die Stille. Und dann sitze ich im Bus, weil ich meinen Wagen in der Werkstatt hatte und abholen musste. Dann sitze ich im Bus und dann sind Omas und Opas und sagen, meine Tochter hat angerufen, ich muss das Kind aus dem Kindergarten holen. Da wurde bei Rundfunk durchgegeben, die Kinder sollen nach Hause gehen und so weiter. Aber diese Stille, bevor der Sturm kommt, also diese Stille, wir haben ein Erlebnis gehabt diese Woche. Und deshalb, ich denke, das ist gut so. Gott bringt zuerst Schwierigkeiten, Bedrängnis. Er bringt uns in Abhängigkeit, bevor er uns in die Freiheit hinausführen kann. Oder die Israeliten, sie kamen in Knechtschaft, Sklaverei. Und dann bringt der Herr uns in die Freiheit, in seine Freiheit, auf seine Art, auf seine Weise. Jemand hat einmal gebetet, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz. Und sehe, Psalm 119, und sehe, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Wenn nicht, stell mich auf dem richtigen Weg. Erforsche mich und erfahre mein Herz. Willst du, dass Gott dich erforscht? So unter die Lupe nimmt? Und erfährt? Weißt du, wie der Doktor, so, ob du richtig atmest, deine Lunge richtig, dein Herz richtig funktioniert, oder da irgendwo ein Brummton drin ist? Willst du erforschen mein Herz? Er betet. Und weißt du, erforsche mich Gott, was der gute Mann gebetet hat? Herr, störe mich. Herr, störe mich. Klopfe ab. Herr, störe mich. Prüfe mich, erforsche mich. Dieses Erforschen ist, dass man so aufs, wie in der Physik, auf die Folter gespannt wird, unter Druck gesetzt wird, in Spannung gebracht wird. Störe mich, Herr, wenn ich falsch liege. Herr, störe mich, wenn ich mich irre. Herr, störe mich, wenn ich Dummheiten mache oder auf dem Weg bin, gerade Dummheiten zu begehen. Herr, störe mich, wenn ich anfangen will zu sündigen. Störe mich. Unterbrich mich, Herr. Störung ist immer so eine Kurskorrektur von Gott. Hat Gott dich schon letztes Mal irgendwo gestört? Und manchmal stören uns Dinge, auch in der Gemeinde, auch im Umgang mit anderen Menschen stören wir. Und wir sagen, das ist der Teufel. Es ist nicht unbedingt der Teufel. Es ist der Herr, der uns stört. Gott will uns Korrekturen schenken. Wenn du genug Störungen hast, dann danke Gott dafür.
Erforsche mich, Gott. Dann, weißt du, diese Störungen. Sage Dank alle Zeit für alles, steht in der Bibel. Auch für die Störungen. Gott redet manchmal so massiv, so ein Schuss vom Buck. Sperrt uns den Weg. Der Esel steht unter, und dieser Esel beim Biliam ist so ein gravierendes Beispiel. Da schlagen wir andere Leute, da schlagen wir drauf, dann fluchen wir, werden ärgerlich, explodieren, gehen aus dem Häuschen. Aber weißt du, Gott will uns führen. Du kennst ja das Spiel, heiß und kalt. Weißt du, wenn du irgendwo hinkommst, heiß, heiß, heiß. Und wenn du vom Ziel wegkommst, kalt, kalt. Gott will uns auf diese Art und Weise ans Ziel bringen. Kalt und heiß. Und dann sagt er, kalt, 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 kalt. Nein, kalt, eiskalt. Und dann heiß. Und wenn du weißt, heiß, dann bist du ganz nah dran. Ganz nah am Weg Gottes. Ganz nah am Willen Gottes. Ganz nah am Reich Gottes. Oder am Himmel oder was es auch immer ist. Auch Krankheiten sind Störungen. Störungen des Körpers. Da klappt irgendwo was nicht. Etwas stört den Körper oder den Geist. Etwas ist nicht so, wie es sein sollte. Die Lebensumstände. Jetzt vor der Frauenkirche. Die haben doch so viel Geld ausgegeben in Dresden für die Frauenkirche. Jetzt kriege ich eine Pressemeldung, lese ich eine Pressemeldung. Die müssen nochmal so viel Geld ausgeben. Die haben alte Steine verwendet, von ruiniert, und da ist Schimmel drin. Und sogar bis im Turm ist der Schimmel drin. Und jetzt dieser Schimmel nach einem Jahr oder so, wurde nach der Bauzeit, durch Regen und Feuchtigkeit, der Schimmel greift auf die neuen Sandsteine auch rüber. Verstehst du? Und so ist es. Gott stört uns. Wir glauben, wir verwenden was Besonderes, wenn wir das Alte überleben lassen, das Alte retten. Wenn Gott etwas zerstört, wenn Gott etwas zu Boden wirft, ich sage das jetzt mal bildlich, das ist ja eine Predigt für sich selbst, dieser Schimmel da von der Frauenkirche in Dresden. Weißt du, das muss ich unbedingt retten. Du rettest den Schimmel. Gott hat im Alten Testament gesagt, wenn ein Haus Schimmel hat, das Haus muss niedergerissen werden und die Steine dürfen nicht einmal mehr verwendet werden zum Bau. Die hätten sich vorher, und da war ein Architekt, der hat gewarnt, Leute, wir wollen die alten Steine nicht verwenden. Aber auf den hat man nicht gehört. Korrektur. Das kann man wieder abreißen oder warten, bis der nächste Krieg kommt. Und dann kann man wieder neu aufbauen. Nee, tatsächlich. Oder ein Erdbeben. Die Störsignale. Weißt du, Gott stört uns manchmal so in unserer Ruhe. Herr, erforsche mich und prüfe, wie es mit mir steht. Gott gibt uns Gutes und wir denken manchmal auch, das ist böse, was da jetzt bei mir passiert. Gott hat alles zum Besten geplant in unserem Leben. Und was mache ich da draus? Wie gehe ich damit um? Wir sollten auf die Stimme Gottes achten. In Hiob Kapitel 32, Vers 18, wir bleiben ein bisschen ganz oder kurz beim Hiob. Der Odem Gottes in uns ängstigt uns. Der Odem Gottes, der Geist Gottes, das ist der Heilige Geist, in uns ängstigt uns, beunruhigt uns, warnt uns. Und wir sollten auf die Warnsignale Gottes achten. Gott gibt uns. Und wir sagen, ich habe keine Führung. Weißt du, du liest in der Zeitung, du hörst eine Nachricht. Oder da wurde genug gewarnt, als die letzte Sonnenfinsternis hier war. Bitte nicht mit bloßem Auge in die Sonne gucken. Da ist in Marzahn ein Junge, der hat 80% seines Augenlichts verloren mit 18, 19 Jahren. Nur weil er nicht geglaubt hat, weil er die Warnungen nicht ernst genommen hat. Das ist Humbug. Die Alten sagen das so. Der Odem Gottes in uns ängstigt uns, stört uns, beunruhigt uns. Kapitel 33, Vers 12. Gott lässt sich nicht mit Menschenmaß sich messen. Also du kannst Gott nicht mit Menschenmaß vergleichen. Da heißt es dann weiter, Vers 14 in Hiob, Kapitel 33. Gott redet, er redet doch. Er tut es immer wieder, mal sanft, mal hart. Man achtet nur nicht darauf. Zur Nachtzeit, wenn die Menschen ruhig schlafen, in tiefen Schlummer auf dem Bett liegen, dann redet Gott durch Träume und Visionen. Er öffnet ihre Ohren, dass sie hören. Mit Nachdruck warnt er sie vor ihrem Tun. Und eigentlich alles zuerst einmal sind Warnungen für uns. Pass auf. Warnungen. Und er warnt mit Nachdruck sie vor ihrem Tun, damit sie von ihrer Bosheit abgebracht werden und nimmt ihnen jeden Grund zum Stolz weg. Also, das ist, wie Gott arbeitet. Gott macht uns demütig. Das ist also diese Störung, diese Kurskorrekturen, die er vornimmt. Was machen wir, wenn wir von Gott gestört werden nachts? Schlaftablette. Schlaftablette. Damit wir noch tiefer schlafen, noch weniger von Gott wahrnehmen, noch weniger auf seine Stimme hören. Wir sollten die Dinge bereinigen, was Gott uns zeigt. Gott stört uns, weil er uns vom Tod erretten möchte. Weil er uns vom Verderben retten möchte. Gott stört uns, damit, weil er uns hindern möchte. Hier geht's nicht weiter. Ich habe eine kleine Geschichte, aber eine wahre Geschichte von einem Menschen aus den Bergen, also ein Jäger, eine wahre Geschichte. Und der hieß auch Johannes, dieser Junge. Und der geht spazieren und wollte, also sammelt Schmetterlinge und sucht Schmetterlinge und will Schmetterlinge fangen, das war so sein Hobby. Und draußen geht er Schmetterlinge suchen und hascht und so weiter und ist irgendwie in der Natur draußen so vertieft mit Schmetterlingen. Und der Vater, ist Jäger vom Beruf, sieht, wo der Junge hingeht und er kennt das Gelände und sagt, Johannes, nicht so weit gehen. Und was macht er? Der hört nicht, reagiert gar nicht, rennt hinter seinen Schmetterlingen nach und dann, der Vater ist ja Jäger, nimmt er sein Gewehr und schießt dem Jungen ins Bein. Der Junge liegt da und der Vater kommt gleich und holt ihn und der Junge will mit dem Vater nicht mehr sprechen. Du hast mich angeschossen, du hast mich verletzt, du hast mich verwundet. Der Junge hat monatelang nicht mehr mit dem Vater gesprochen, weil er ihn angeschossen hat. Und dann hat der Vater versucht zu sagen, guck mal Junge, warum habe ich dich angeschossen? Warum musste ich so reagieren? Und dann hat er mitgenommen ans Gelände, hat gesagt, guck mal, nur ein paar Meter weiter, ich habe gerufen, du hast nicht gehört, nicht reagiert. Und mir blieb nichts anderes übrig, ich wollte ja dein Leben retten. Hier wäre der Abgrund. Und er hat zuerst mal verarbeiten müssen. Und dann irgendwann kam es der Moment, wo er dann um den Hals fiel und sagt, Vati, ich verstehe dich jetzt, warum du mich angeschossen hast. Stör mich, Herr. Muss Gott uns auch manchmal so ins Bein schießen, weil wir kurz vorm Abgrund stehen, kurz vor dem Verderben gehen. Weißt du, Gott erlaubt uns viele Dinge, aber irgendwo will er uns auch stoppen. Gott will uns hindern, Hiob 33, Vers 18, Gott will uns hindern, in den Spieß, in den Speer zu rennen oder sich selbst umzubringen. Und Vers 19, Gott mahnt den Menschen durchs Krankenlager, wenn einer Schmerz in allen Gliedern fühlt. Gott warnt uns. Und die Schmerzen in deinen Gliedern sollst du als Warnungen geben. Gott gibt, Gott redet. Und was machen wir? Wir gehen zum Spezialisten, zum Professor, wir wechseln die Ärzte, laufen, wir lassen uns gesund beten, aber wir sollen das Problem behandeln. Wenn jemand sagt, meine Stirnhöhle ist voll und die Nase läuft, weißt du, was du hast? Du hast die Nase voll. Irgendetwas stimmt in deiner Umgebung nicht. Du sollst fragen, was in deiner Umgebung nicht stimmt. Was verursacht, dass du die Schnauze voll hast, auf Deutsch gesagt? Dir reicht's. Aber ich könnte das auch weitergehen. Ich könnte fast alle Probleme, körperlichen Probleme, wo die Menschen haben, könnte ich, und wir müssen das auch geistlich deuten, Schwerhörigkeit und so weiter. Das sind Dinge, wo man Signale Gottes überfahren hat und Gott sagt, der hört sowieso nicht. Was tragt er die Ohren überhaupt noch dran? Was hat er die Ohren? Der hört sowieso nicht auf das, was ich sage. Er lässt sich nicht stören. Vielleicht stören dich die Predigten. Manchmal schickt Gott uns einen Engel in den Weg, wie beim Billiam, weil das zählt ganz selten, da muss was ganz Besonderes sein und eine ganz schlimme Dummheit begehen, dass er einen Engel schickt, aber meistens schickt er dann wenigstens einen Esel, einen Prediger oder Bruder und Schwester und so weiter und dann versucht Gott irgendwie so einen Störfaktor, die dich dann stören, dich abhalten möchten von dem Weg des Lebens. Wir sollten auf die Störungen achten. Gott gibt. Aber was machst du da draus? Wir sollten auf die Störungen achten. Sie haben einen Zweck zu erfüllen in unserem Leben. Wenn ein Rädchen irgendwo ausfällt, bricht das ganze System zusammen. Also, wir sollten fragen, was ist hier schiefgelaufen? Und manchmal, wenn wir dann gestört werden, so unser Fleisch, unser alter Mensch gestört wird, wir gehen woanders hin. Andere Gemeinde. Es gibt ja in Berlin so viele Gemeinden. Allein 260 evangelische Kirchen gibt es. Geschweige denn katholische Kirchen, noch Freikirchen, Baptisten und was weiß ich, so freie Gemeinden und Hauskreise. Die Welt wimmelt nur voll. Interessante Geschichte, Apostelgeschichte 26, Vers 26 und dann noch ein paar andere. Ja, Kapitel 26 von Vers 12 bis 24. Gott redet zu uns, Gott möchte das uns stören. Und das ist die Geschichte vom Felix, nein, vom Festus. Und da ist der Felix auch dabei, der Glückliche. Und Paulus fängt an zu reden und das stimmt im Leben von diesem Agrippa und vom Festus und so weiter. Im Leben vom König stimmt etwas nicht. Und dann Paulus sagt von der Gerechtigkeit Gottes etwas. Und dann sagt der Paulus, du rasest, du wirst verrückt jetzt langsam. Also deine hohe Weisheit macht dich verrückt. Geh mal hin für diese Zeit. gehe hin für diese Zeit. Und Paulus und Festus hat keine Gelegenheit mehr gehabt und Felix auch nicht. Also der wurde gestört und zwar die Zeit der Gnade ist abgelaufen. Weißt du, irgendwann ist zu spät. Du bist verrückt. Sinnliche Menschen, materialistische Menschen verstehen nicht. Die denken, man ist verrückt, wenn man alles so ernst nimmt oder so auf die Goldwaage legt. Paulus erzählt den Weg der Gerechtigkeit Gottes, erzählt, wie er sich bekehrt hat, wie er zu Boden gestürzt ist, wie er die Stimme hörte und wie Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann Vers 16 hier ins Apostelgeschichte 26 und er sagte, steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich in meinen Dienst zu nehmen. Du sollst weiter sagen, was du heute gesehen hast und was ich dir zu zeigen habe und so weiter. Und du sollst ihnen, also den Juden und den Heiden, die Augen öffnen, damit sie aus der Finsternis ins Licht kommen, aus der Gewalt Satans zu Gott kommen. Und dann sagt, bist verrückt. Weißt du, was machen wir mit dem Wort Gottes? Eine großartige Störung, eine einmalige Gelegenheit hat hier dieser König und dann geh hin. Paulus, wenn er gepredigt hat nach 1. Korinther 2,4, hat er gesagt, meine Predigt war nicht in klugen Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Beweisung des Geistes und der Kraft. Paulus hat einfach demonstriert, das ist Gott. Und wir sollten auch heute überzeugt sein, das, was wir tun, entweder ist Gott mit uns oder wir können es vergessen. Entweder geht Gott mit uns oder wir können es bleiben lassen. Wo der Herr nicht das Haus baut, wo der Herr nicht die Menschen berührt durch uns, ist alle Berührung umsonst. Alles, was von Gott kommt, ist immer weitreichend, überdauert alles. Lass, geh, sagt er. Geh. So, Gott redet. Was machen wir damit? Nehmen wir das auf? Die Gegenwart Gottes ist da. Und weißt du, ist Gott da oder nicht? In Gottesdienst wie diesen. In der Bibel heißt es, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen. Wie bist du hierher gekommen? Nur weil der Pastor Matthäus da ist, mit den Füßen, mit den Schuhen. Oder weil Bruder dich sowieso genötigt hat oder Schwester dich so genötigt hat. Oder bist du gekommen, weil du, ich möchte von Gott was erfahren. Und wenn nur zwei oder drei Leute da sind, die was von Gott erfahren möchten, ist Gott gegenwärtig oder Jesus gegenwärtig. Und jetzt, was mache ich aus der Gegenwart? Was mache ich aus der Gegenwart Gottes? Die Gegenwart Gottes ist da genauso, als wenn es 1.000 Euro da wären oder Steine da wären. Was machen wir mit den Funden, mit den Talenten, die Gott gegeben hat? Wuchern wir damit? Gebrauchen wir damit diese Dinge? Oder lassen wir stehen? Ach ja, heute war es gut. Es muss umgesetzt werden. Gott will, dass das, was er uns gibt, umgesetzt werden. Geschnitzelt, zerhackt, geschmolzen oder wie auch immer verarbeitet. Und diese Stoffe nehmen und das, was Gott uns gibt, zusammenbringen. Gott gibt immer Stückwerk, stückweise. Der kriegt was und der kriegt was. Was hast du mitgebracht, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst? Der eine soll einen Psalm haben, der andere soll ein Lied haben, der eine soll Gebet haben, der andere soll dies haben. Was bringst du mit? Und wir tragen zusammen. Niemand hat das Ganze. Es gibt nichts, dass jemand das Ganze haben kann. Jeder hat etwas. So. Und was hast du? Deshalb, wir wollen auch dieses Jahr mehr und mehr auch auf Hauskreise, das haben wir letztes Mal miteinander besprochen, auch versuchen so kleine Zellen. Und ich wünschte mir, dass du irgendjemand findest, Bruder, Schwester, so mit der gleichen Chemie. Dass ihr gegenseitig euch anruft. Schon allein da braucht ihr keine Versammlung extra. Und das könnt ihr sparen, die Fahrtkosten, die sind sowieso sehr teuer. Und könnt anrufen und sagen, hör mal, wir lesen ja zusammen Matthäus Evangelium. Fangen wir da mal an, sodass wir durch die Bibel durchkommen. Jeden Tag ein Kapitel. Und dann, du schreibst alles auf, was dir groß geworden ist. Und dann dein Gegenüber, dein Partner. Und der hat Gottes Weisheit. Und der hat Gottes Licht. Und du hast auch Gottes Licht und Gottes Weisheit. Was hast du gefunden? Was ist dir groß geworden? Was denkst du? Was ist da? Was steckt da drin? Und du wirst merken, wie ihr euch gegenseitig bereichert. Und ihr seid dann ist selber stark. Einer predigt dem anderen, dient dem anderen mit der Gabe, die Gott euch gegeben hat. Und wenn das nicht klappt, dann fang an, sag, ich werde dir heute jetzt einen Psalm vorsingen am Telefon. Meine Enkel spielen mir öfters am Telefon was vor. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann singst du es. Und wenn du so anfängst, das Wort Gottes vorzusingen, deiner Schwester, deinem Bruder gegenüber, klingt verrückt. Nicht in Worten menschlicher Weisheit. Du musst nicht Theologie studiert haben, um Gottes Wort zu verstehen. Du musst nur ein offenes Herz und offenes Auge und offenes Ohr haben. Und wenn du dich im Gebiet bewegst, ich sage euch, diese Gemeinde wird eine super Gemeinde, wenn sie das tut. Wenn ihr das Wort Gottes reichlich in eure Mitte wohnen lässt. Das Wort Gottes ist da. Und bei manchen verstaubt sie. Vergammelt. Wir wissen gar nicht, was da überhaupt drin steht. Wie viel Schätze, wie viel Kleinode, wie viel Perlen da drin steckt. Gottes Gegenwart ist da. Und wir sollten die nützen. Nur in der Gegenwart Gottes bekommst du die richtige Sicht. Also, die ist da. Und deshalb, wenn Leute nach dem Gottesdienst zu mir kommen, ich sage, horch mal, die ganze Zeit hast du Zeit gehabt zum Beten. Warum betest, warum jetzt? Weil, wenn die Gegenwart, wenn die Salbung da ist, man sollte immer dann Gott dienen, wenn die Salbung da ist. Und beten, wenn die Salbung da ist. Und predigen, wenn die Salbung da ist. Und glauben, wenn die Salbung da ist. Und nicht immer so am Schluss, wenn nachher noch immer, da denkt man noch eine extra Sache. Leute, ihr solltet in der Gegenwart Gottes sein. Ja, aber er muss mir die Hände auflegen. Vergisst es mit diesen ganzen Hände auflegen. In der Bibel steht schon eine Stelle, eine ganz gravierende Stelle. Legt niemand zu schnell die Hände auf. Was es auch immer heißt. Weißt du, du kannst, wenn die Salbung Gottes da ist, ist die Hand Gottes über die Gemeinde. Die Hand Gottes ist bereits über die Gemeinde. Da brauchst du keine extra Salbung, keine extra Berührung. Die Salbung ist da. Du musst jetzt nur noch tanken. So wie es an einer Tankstelle vorfährt, da ist es super Diesel, Benzin und Bio sogar auch noch. Tanken. Was willst du haben? Und dann stehst du in der Gegenwart Gottes und sagst, Gott, füll mich. Füll mich mit deiner Herrlichkeit. Die Gegenwart Gottes ist da. Und dann gebrauche es. So wie Steine gebraucht werden sollten. Also die Zurechtweisungen. Gott ruft uns immer wieder so in seine Nähe durch diese Störungen, dass wir gestört werden. Und wir sollten auf diese Störungen achten, die in unserem Leben passieren. Denn Gott möchte uns ganz nah an sich selber haben. Er zieht uns. Lass das weg. Lass doch den weg. Mit dem gib dich nicht ab. Guck mal, wenn du mit dem zusammen warst, den angerufen hast, was ist passiert? Runtergedrückt. Dann brauchst du wieder 3 Tage, bis du wieder aufgefrischt bist. Und bis aufgetankt bist. Es gibt Leute, die dich runterziehen und Leute, die dich raufziehen. Ich würde mich nie mit Leuten abgeben, die einen runterziehen. Sondern mit Leuten, die einen aufziehen. Nach oben bringen. Ich habe beim Heiraten gesagt, und ich sage öfters beim Heiraten, und ich sage, Leute, ihr müsst prüfen. Wenn ihr jemand heiratet, musst du immer prüfen, wenn du jemand heiratest, bringt die Person dich nach oben oder zieht sie nach unten. Wenn die dich nach unten zieht, vergiss es. Such den anderen Menschen. Es gibt genug Menschen. Also, wenn die Person, der Partner dich nach unten zieht, dein Glauben nach unten zieht, deinen Beruf nach unten zieht, deine Berufung nach unten zieht, alles nach unten zieht, vergiss es. Mit solchen Menschen hast du nichts zu schaffen. Im Menschlichen. Und das Gleiche gilt auch im Geistlichen übertragen. Also, dieser Mensch, mit dem ich zu tun habe, diese Gemeinde, mit dem ich zu tun habe, oder die Situation, mit der ich zu tun habe, bringt sie mich nach oben oder zieht sie mich nach unten? Gott hat es gegeben und wir treffen die Entscheidung. Ihr habt einen Kopf dazu. So, Kinder Gottes, habe ich noch hier so was Schönes, sind wie Bienen. Sind wie Bienen, Kinder Gottes. Eine Biene, sie fliegt von Blume zu Blume und überall holt sie was raus. Das sind Kinder Gottes. Und so Biene, und ich habe manchmal, wenn ich so Bienen beobachtet habe, weißt du, da waren schon 10 Bienen drin. Ich habe mal gezählt, wenn ich so im Liegestuhl lag auf dem Balkon, da waren schon so viele Bienen drin und da kommt eine andere Biene und die holt immer noch was raus und Nektar am Nektar. Und es ist immer was zu holen. Das sind Bienen. Und wir gehen von Erfahrung zu Erfahrung, wir holen immer was raus. Und da ist immer was raus. Und auch Bibelstellen. Ich habe schon Bibelstellen, nur eine Bibelstelle da von dem verlorenen Sohn. Ich habe mal, glaube ich, 3 Wochen lang nichts anderes gepredigt wie der verlorene Sohn. Steckt so viel drin. Eine Bibelstelle, nur ein Vers, Psalm 23, da steckt unheimlich viel drin. Eine Biene holt immer was raus. Aber Bienen fliegen nicht von Unrat zu Unrat, von Misthaufen zu Misthaufen. Fliegen machen das. Fliegen werden nie an die Blumen gehen. Bienen gehen immer auf die Schönheit, Vorteil, das Beste. Bienen sind reine Tiere, lieben das Reine. Sie fliegen von Blume zu Blume. Und die Fliegen, die finden an der Blume überhaupt nichts. Die sagen, was, wie können diese Tierchen dorthin? Warum? Weil sie kein Organ, kein Rüssel für Nektar haben. Kein Rüssel für Honig haben. Das sind Bienen. und fliegen. Das ist der große Unterschied. Haben wir ein Instrument, und zwar ein geistliches Instrument, dass wir die Herrlichkeit Gottes aufnehmen können? Gott gibt uns. Aber hast du ein Organ, Honig rauszuholen? Ein Werkzeug dazu. Was Israel in der Wüste erlebte, war die Gegenwart Gottes. Aber sie mussten jeden Tag rausgehen, 2. Mose 33. Also man sieht Gott immer im Nachhinein. Aber sie mussten immer rausgehen, jeden Tag neu ihr Brötchen holen. Jeden Tag neu. Die Gegenwart Gottes war da, aber holen mussten sie selbst. Gott hat sie nicht. Gott wäre so leicht gewesen, das Ding ins Lager fallen lassen und sagen, so meine Kinder, holt euch und esst und seid guten Mutes. Nein, die mussten vors Lager rausgehen. Und dort aufsammeln. Vors Lager haben sie auch ihre Toilette gemacht. Und sie mussten rausgehen, auch nicht ins Lager. Sie durften das nicht verunreinigen. Und draußen, vor das Lager, Christus starb auch vor dem Lager draußen, wurde außerhalb des Lagers gekreuzigt. Also rausgehen, wo Christus gekreuzigt ist, wo das Werk getan wurde, das Werk der Erlösung, rausgehen. Und die Israeliten haben die Herrlichkeit Gottes immer nur von hinten erlebt. Ach ja, das war auch Gott. Das war auch der Herr, wie Moses, die Gott erlaubt, Vers 23, Gott von hinten zu sehen. Und wir sehen immer, das war doch vom Herrn, Lob und Dank. Und ich habe es nicht kapiert und nicht gewusst. Sich vom Herrn einladen, nötigen lassen, rausholen, in seine Gegenwart sich bringen lassen. Gott erlaubt Dinge in unserem Leben, dass Dinge passieren, damit wir lernen, uns zu bedienen. Weißt du, wir haben jetzt diese Tage unseren Enkel bei uns gehabt und der Kerl lernt unheimlich viel. Der streichelt mich so heute Morgen und sagt, Opa Bär. Und dann hat meine Frau was an, so Halma, heißt es Halma? Halma. Jetzt haben wir nur die Farben hingelegt und mal gezeigt, also da und da und da vier, fünf Ecken und vier Ecken, dass die Farben hinkommen. Und jetzt, wo kommt was? Was wir lernen, wir sehen, so ein Kind lernt in kleinen Stücken. Und die Bibel sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, entdecken das Neue. Was ist das Neue? Und lernen. Und dann guckt er ganz genau, wo meine Frau sagt, beim Gelb, also dass zu Gelb hinkommt, Schwarz zu Schwarz und Rot zu Rot. Und wenn, dann will er woanders, testet. Und dann macht sie nur so, dann tut er wieder richtig das, wo es hingehört. Also durch Entdecken, durch Probieren, durch Machen. Gott gibt uns Verstand und wir müssen unseren Verstand gebrauchen. Auch in geistlichen Dingen, auch wenn ich weissage oder prophezeie oder Bibel auslege, egal was es tut, ich muss mal anfangen. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir mal anfangen, irgendwo anfangen und dann lernen wir, wie predige ich, wie bete ich. Wir müssen mal öffentlich beten. Jeder sollte öffentlich, also ein Christ muss drei Sachen, hat man in der alten Kirche gelehrt, drei Sachen können. Ein Christ muss auf der Stelle beten, wenn er aufgerufen wird zu beten. Ein Christ soll Zeugnis geben, auf der Stelle, wenn er aufgerufen wird, Zeugnis geben. Und ein Christ, früher noch in der alten Kirche war es, also ich meine in der Urgemeinde, er muss bereit sein zum Sterben. Wenn es hier, ja, Leute, so leicht, so friedlich, wie wir jetzt hier haben, so viel Freiheit, wie wir jetzt haben, in diesem letzten Jahrhundert oder letzten zwei Jahrhunderte, so viel Freiheit haben die Menschen nicht gehabt. Denke nur an China, die haben heute noch nicht die Freiheit, oder Korea. Also bereit sein zu sterben. Drei Sachen. Sind wir das? Ich weiß, ja, danke, dass du wenigstens sagst. Gott gibt. Was machen wir daraus? Gott gibt uns Kraft. Gebrauchen wir die Kraft? Eine Sache. Gott warnt uns vor Sünde zum Beispiel. Gott hat zu Kain gesagt, die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche darüber. Gott gibt uns die Warnung. Gibt die Warnung aus. Was machst du mit der Warnung? Und ich will eine Sache, die mir so wichtig erscheint, noch anschneiden hier. Wenn man Familiensünde nicht unterdrückt, und es, weißt du, eigentlich müssen wir nicht gegen alle Sünden kämpfen. So viele Sünden, was es in der Welt gibt, dagegen kannst du gar nicht ankämpfen. Aber es gibt Familiensünden, Sünden, die in deiner Familie stecken. Und in der Familie David steckte 6 drin. Die Hure Rahab, Ruth, etc. 6 steckte drin. Und diese Sünde hätte er unter Kontrolle haben. Denn alle anderen Sünden waren gar nicht so gravierend für David. Aber diese Sünde, die Sünde liegt vor der Tür. du aber herrsche über sie. Auch das gehört. Gott hat uns die Vollmacht und die Autorität gegeben, über die Sünde zu herrschen. Und sich nicht in Gefahr begeben, auf den Balkon spazieren gehen und Porno angucken oder was weiß ich, was anderes, was David getan hat, auch wenn es frommer Wunsch und frommer Gedanke gewesen wäre und so weiter. Wir sollten also diese Familiensünden unter Kontrolle haben. Das wird nicht der Heilige Geist machen. Der Heilige Geist hat gesagt, ich gebe dir Kraft, ich gebe dir Autorität, du aber herrsche über sie. Oder andere sind Diebe in der Familie, in der Verwandtschaft, das sind nur Materialisten. Oder andere Alkoholiker, du weißt, dein Vater, dein Großvater, dein Urgroßvater, alle sind sogar vielleicht Schnapsbrenner gewesen oder Alkoholiker gewesen. Und jetzt, du musst Alkohol unter Druck halten und immer wieder und weißt, das ist meine Gefahr. Andere haben andere Probleme. Nicht alle Menschen haben die gleichen Probleme. Und deshalb, wir müssen dieses Urproblem, was in unserer Familie, in unserem Blut, dritte, vierte Generation, also die letzten 70 Jahre, drinsteckt, diese Dinge müssen wir unter Kontrolle halten. Gott hat uns die Vollmacht dazu gegeben. Und wir sehen, und ich werde irgendwann mal, ich arbeite daran, ich bin also noch nicht da, also es gibt so falsche Vorhandlungsmuster, die uns in Fleisch und Blut übergegangen sind. Und die müssen wir unter Druck halten oder Kontrolle halten. Und der Teufel versucht immer wieder durchzubrechen. Nein, Teufel. Gott hat uns Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu stehen. Und ich muss selber auf Schlangen und Skorpione mich hinstellen. Und nicht mit den Schlangen und Skorpionen spielen und hinsetzen, ach, das sind doch niedliche Tiere, grün und schwarz und weiß und gecheckt und so weiter. Nein, auf Schlangen und Skorpione zu drehen, die nicht laufen lassen, wenn du eine Schlange entdeckst. Gott wollte, dass wir frei sind, aber wir müssen die Freiheit gebrauchen. Die Israeliten haben 40 Jahre gebraucht und meines Erachtens nicht kapiert. 2. Mose, Kapitel 14, Vers 12. Wir wollen umkehren und wieder zu den Ägyptern zurückgehen. Verstehst? Und das ist diese Tragödie. Zurückgehen. Da, was der Hund ausgespuckt hat, frisst er wieder. Steht einmal in der Bibel. Also wir sollten also wirklich die Dinge, wo Gott uns rausgeführt hat. Und meistens hast du dich bekehrt immer mit irgendeiner gravierenden Hauptsünde. Das hat dich zum Herrn gebracht. Das hat dich zum Glauben gebracht. Diese Ursünde. Das war Verbrechen für dich und so weiter. Und jetzt, die Freiheit gibt's nicht umsonst. Die Freiheit musst du bewahren. Weißt du, so ein Sieg, so Blitzkrieg. Wir wollen alle Blitzkrieg. Blitzkrieg und Blitzsiege. Ja, Lob und Dank, der Herr hat's getan. Nein. Und meistens ist es dir, wo der Herr dich befreit hat, da gehst du nimmer zurück. Und ich habe immer erlebt, ich denke nur an einen jungen Mann in Stuttgart, der hat sich bekehrt, war rauschgiftsüchtig. Wir haben diese kalte Dusche, Cold Turkey gemacht und den entzogen und hochgepäppelt. Und es ging schon 3-4 Wochen. Oh Bruder, mal tut es, der Herr hat mir gezeigt, ich sollte den Rauschgiftsüchtigen in Stuttgart damals Zeugnis geben und erzählen, was der Herr an mir getan hat. Er hat gesagt, hör mal, du bist noch nicht so weit. Was macht er? Geht er hin und da sagt er, Freund, Mensch, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen, wo bist du gewesen? Und kriegt schon den ersten Schuss und ist wieder dort, wo er war in der Gosse. Und das Schlimmste dabei war, der war so anständig und so clever, der ist schizophren geworden mit dem Schuss. Durchgedreht und dann hat er geglaubt, er wäre Jesus Christus am Schluss noch und lauter solche Spinnereien. Wenn jemand in der Wahrsagerei verstrickt war, seine ganze Sippe in der Wahrsagerei ist, die Großmutter schon Karten gelegt hat, etc., dann ist diese Wahrsagerei, Hellseherei oder was es auch für Sünde ist, ist eine Familiensünde. Und die muss schön unter Druck gehalten. Und da musst du auch aufpassen mit dem Wahrsagen oder Weibsagen oder was es auch immer ist und so weiter. Das bricht durch und dann vermischst du dann nachher das Göttliche mit dem. Gott hat andere Aufgaben für dich. Warum muss man gerade das nehmen, was eine Familiensünde ist? Oder Familiensünde war? Es gibt also Familiensünden, dass Blutschuld da ist, Hass auf Kirche, Gott und Religion, all das. Oder, so viel. Wir fragen uns manchmal, warum kommen manche Menschen nicht durch? Die haben den Juden Eigentum. Ich habe eine Familie in Heilbronn gehabt. Die Familie, die hat so viel. Einfach eine chaotische Familie. Lassen wir mal so. Und was haben die gemacht? Die wohnen in einem Haus, das der Hitler den Juden abgenommen hat und das Haus gekauft für Apfel und Ei. Kein Mensch wollte wohnen in diesem Haus, in der Stadt und so weiter. Und die natürlich, die wohnen da drin. Günstig gekauft und so weiter. Und in einem Haus und die wussten ganz genau, dass es hier Juden wohnten. Und es gibt, viele haben Gegenstände zu Hause, die gehörten den Juden, die müssen es eigentlich den Juden abgeben. Und so sagen, und du wunderst dich, warum kein Sieg, kein Durchbruch und keine Freiheit da ist, Raub. Und es wird wieder der nächsten Generation weitergeerbt. Und es ist erstaunlich manchmal, wie das in der nächsten Generation weitergeht. Und was jetzt ist, als ich jetzt kürzlich in Heilbronn war, da ist der eine ins Gefängnis, der andere ist das und so weiter. Das Ergebnis nachher, weil man und sich noch rühmt, dass man so ist. Also Familiensünden. Davids Familiensünde wissen wir. Und David hat nachher diesen Mord an Uriah begangen und Gott sagt, und Schwert wird von deinem Haus, David, nicht weichen. Wie lange? Wer weiß das? Ewiglich. Schwert wird von deinem Haus nicht weichen, ewig. Der ganze Knatsch, was wir in Palästina unten haben, Juden und Araber, und all diese Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch, das ist nur deshalb hier, Schwert wird von deinem Haus nicht weichen, ewiglich. Bis Jesus kommt. Und selbst wenn Jesus gekommen ist und da gewesen ist und wieder weggeht, nach dem tausendjährigen Reich, die größte Katastrophe aller Zeiten. Der Teufel macht sich nochmals aus und kämpft gegen die Juden. Also ewiglich. Sogar nach dem tausendjährigen Reich. Juden werden immer im Krieg und Schwert sein und im Kampf sein. Gott gibt. Was machen wir da draus? Vergebung, okay. Gott vergibt, aber wir müssen immer wieder Vergebung ausleben. Unter der Gnade Gottes bleiben. Gott gibt uns Offenbarung. Was machen wir mit dieser Offenbarung? So viele Menschen, meine Frau hat das jetzt am Sonntag auch gesagt, so viele Menschen, die kriegen Offenbarung und sie sagen, hör mal, der Herr hat mir gezeigt, das und das ist in deinem Leben, so und so musst du es machen. So ist es nicht. Weißt du, wenn Gott dir eine Offenbarung über eine Person, was in ihrem Leben nicht stimmt, wenn Gott sowas gibt, dann ist zuerst mal Gebet für dich, dass du ins Gebet nimmst und sagst, lieber Gott, als ich habe gesehen bei dem Bruder Matthäus, das ist das und das im Leben, bitte verzeih ihm, sei ihm gnädig, vergib ihm, trag ihm und so weiter. Wenn Gott uns etwas sagt, ist zuerst einmal zur Fürbitte und nicht zum Quatschen und auch nicht zum Erzählen und auch nicht zum Ermahnen und sonst was. Ermutigung, das kannst du jederzeit bringen. Aber zur Ermahnung ist zuerst mal ins Gebet. Und wie viel wurde da gesündigt und so weiter. Gott gibt. Und wie gehe ich mit den Dingen, die Gott gibt, um? Normalerweise, weil wir mit diesen Dingen nicht umgehen können, machen wir Fehler. Gott zeigt uns, und das ist so wichtig, die Weisen aus dem Morgenland, die ist so groß, die waren beim Herodes, die haben Jerusalem erschreckt, und dann heißt es, und Gott zeigte ihnen, dass sie auf einem anderen Weg in ihr Land gehen sollten. Jetzt zeigte Gott, was machen sie jetzt mit dem, was Gott ihnen gezeigt hat? Aber jetzt, Schwester, ich kann doch nicht, wir sind Kinder Gottes, ich darf doch nicht ein Lügner sein. Ihr habt doch gesagt, Herodes, ich komme doch zurück, und ich werde dir alles erzählen, was ich gesehen habe. Ich bin ja ein Lügner. Du musst Gott, wenn Gott dir etwas zeigt, Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und du musst bereit sein, Tabus zu brechen. Auch wenn du 100 Versprechungen gegeben hast. Herodes, ich komme zu dir. Aber der Herr hat den Weisen gesagt, geht nicht auf dem gleichen Weg nach Hause. Ihr bringt euch erstmal selbst in Lebensgefahr, bringt meinen Jesus in Lebensgefahr und so weiter. Und einetwegs, sie haben sowieso alle in Lebensgefahr gebracht in Bethlehem. Weil sie mit dem, was sie gesehen haben, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen. Weil sie nicht verstanden haben, geistliche Dinge geistlich zu deuten, weil sie dann zu fleischlichen Menschen, zum König Herodes gegangen sind. Und Geschwister, wenn wir nicht verstehen, geistliche Dinge geistlich zu deuten, wir bringen uns selbst und andere in großer Gefahr. Du musst noch nicht einmal ganz was falsch machen. Gott gibt uns die Salbung, aber ausleben muss ich sie selbst. Römer, Kapitel 8, Vers 19. Die Welt wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Die Welt wartet, bis das Wahre der Gotteskindschaft herauskommt, bis das zum Tragen kommt. Es gibt so wenig Gotteskinder. Es gibt viele Christen. Es gibt viele Katholiken, Protestanten und so weiter. Aber es gibt so wenig Kinder Gottes. Wo sind sie? Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gotteskinder. Also, und die Welt wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes, die vom Geist Gottes geleitet werden, vom Geist Gottes geführt werden, die reagieren, wenn Gott reagiert, stehen bleiben, wenn Gott steht, stehen bleiben, ruhen, wenn Gott ruht. Er ruht am siebten Tag. Was machen wir? Wir sollten 6 Tage arbeiten und am 7. Tag Zeit für Gott nehmen. Für Gott da sein, auf Gott hören, mit Gott Gemeinschaft haben. Oder dann, Gott zeigt uns, Glaube ohne Werke ist tot an sich selbst. Und weißt du, was der Feind noch nützt? Wenn du dann nicht weißt, was zu tun ist, der Leerlauf ist das Schlimmste. Wenn du Leerlauf in deinem Leben hast, nützt der Feind den Leerlauf. Immer so, ja, ich habe immer festgestellt, wenn du redest, du musst wirklich schnell reden und den Störer, also den Störern keine Gelegenheit zu Wort kommen lassen. Rede, wenn sich jemand so meldet, ich habe noch ein Wort, rede weiter und so weiter. Keinen Raum geben. Aber wenn du eine Atempause machst und nicht weißt, wo es weitergeht, dann bricht der Feind ein. Und deshalb, wir sollten dem Argen keinen Raum geben. Du solltest immer Tag und Nacht immer mit Gott verbunden sein. Gott hat diese Verbindung dir gegeben und uns gegeben. Gott gibt uns alles, was wir brauchen, aber ich muss diese Verbindung nützen. Natürlich. Also, da kriegst du manchmal, wenn du so Handynummer nimmst, zurzeit nicht erreichbar. Oder zurzeit die Nummer nicht in Gebrauch. Oder so weiter. Wir sollten immer Standby haben und immer eingeschaltet sein und immer auf Gott hören, was er sagt. Gott redet, aber sind wir auf Empfang? Alles, was wir brauchen, was nötig ist, ist uns gegeben worden. Die einzige Voraussetzung ist, dass wir es gebrauchen. Das Leben ist uns gegeben, mach was daraus. Gott gibt uns Nahrung und wir sollten die Nahrung gebrauchen. Wir sollten uns zwar richtige Nahrung gebrauchen. Wir essen zu viel Tödliches, was es auch immer heißt. Wir sollten gesunde Nahrung fragen. Wir sollten den Herrn fragen, darf ich das essen? Soll ich das essen? Ist das von dir, die Speise? Und wir gehen in eine Zeit, wo die Nahrung, nicht nur Gammelfleisch, da gibt es noch viel ganz andere Sachen, wo Sachen sind. Und du solltest wirklich Gott fragen, soll ich hier oder da einkaufen oder nicht einkaufen? Wir müssen vom Geist Gottes geleitet werden. Und zwar nicht nur, dass wir in einer Routine drin sind, ich gehe zu meinem Bäcker. Mein Bäcker, ich verlasse mich schon. Aber weißt du, wo der Bäcker sein Mehl her hat oder der Metzger, wo er das Fleisch hat? Wir müssen vom Geist Gottes geleitet werden. Und wenn der Geist rot zeigt, ist es nicht schlimmer, als wenn du bei rot durchfährst. Du machst dich strafbar. Und wir machen uns so oft strafbar, weil wir, Gott warnt uns, Gott gibt uns das Signal und wir reagieren nicht darauf. Wir sind in der Gewohnheit, wird schon recht werden. Oder, dass du einem Menschen vertraust. Du darfst nicht einmal, jetzt sage ich noch was ganz Gefährliches, du darfst nicht einmal mir vertrauen. Ich bin auch ein Mensch. Nein, ich möchte wirklich euch sagen, du dürfst niemand vertrauen. Und auch nicht dem Billy und weiß ich sonst noch wem. Du musst allein Gott vertrauen. Allein Gott vertrauen. Und der Geist Gottes leite dich. Und ich habe ihm gesagt, er muss um 3 Uhr jemand abgeben, um da abliefern, nachts um 3 Uhr. Ich habe gesagt, fahr nicht. Ich weiß, der Heilige Geist. Und du siehst es, manchmal liegt man falsch, wenn man Bedenken hat oder Angst hat. Bitte fahr nicht hin, geh nicht hin. Aber dann, jeder Einzelne muss selbst seine eigene Entscheidung treffen, ja oder nein. Und ja, genau, das meine ich. Und genau, man kann sich beraten. Aber ich kann mein Argument bringen und kann sagen, hör mal, eine Frau liefert man nicht nachts auf die Straße raus. Oder so, setz mal ab zu der Botschaft, russischen Botschaft da. Und so weiter. Fährt man nicht hin. Also das und so weiter. Und da ist kein Mensch da. Und die musste sowieso, die arme Frau, 6-7 Stunden warten, bis sie überhaupt dran kam. Und dann draußen stehen. Aber jeder muss selber von Gott hier die Antwort wissen. Und das war gut. Und als er hinkam, glaube ich, war schon die 4., 5. Person, die schon draußen gewartet hat. Also solche Zustände haben wir. Also wir haben unmenschliche Zustände in dieser Welt. Und deshalb müssen wir auch uns vom Geist Gottes leiten und auch dem zuvorkommen und sagen, ja, das... Okay, ich will es so sagen. Niemand. Traue nur Gott und deinem Herzen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir aus der Kammer kommen, in der Kammer gehen, in der Kammer alles besprechen, in der Kammer die Offenbarung haben. In der Kammer wird uns alles gegeben werden. Also wir kriegen unsere Sachen in der Kammer. Gott ist ein gebender Gott. Du musst ihm nur vertrauen, dass es von ihm war. Und deshalb musst du prüfen, auch was Leute zu dir kommen. Sogar eigentlich darfst du nicht einmal deinem eigenen Verstand glauben. Also ich bin auch so weit, dass ich auch manchmal an meinen Verstand zweifle. Ich denke so und so und so. Ich habe so viele Lösungen und da muss ich sogar meinen Verstand in Frage stellen. Und sagen, Herr, jetzt brauche ich eine Offenbarung. Also alles ist richtig, was ich denke. Und doch ich möchte in deinem Willen denken. Erforsche mich, Gott, und erfahre meine Gedanken, wie ich meine, wie ich stehe, was gut ist, was nützt, was hilfreich ist. Erfahre. Alles ist gegeben. Freiheit ist gegeben, die Fülle ist gegeben. Und jetzt muss ich diese Dinge gebrauchen. Was nützt es? Hier ist alles gedeckt und du kommst nicht und isst nicht und greifst nicht zu und bedienst dich nicht. Gott gibt uns alles. Da ist alles da. Aber bedienst du dich? Gott verschenkt sich. Aber lässt du dich beschenken? Nimmst du diese Geschenke, die Gott dir gibt, an? Oder nehmen wir die Geschenke und stellen irgendwo im Schrank hin und packen es gar nicht aus? Ein Geschenk muss ausgepackt werden. Gott gibt. Aber wir schauen es nicht einmal an. Wir prüfen es nicht einmal. Gott beschenkt uns mit Gesundheit, aber wir packen Gesundheit nicht aus. Gott beschenkt uns mit Heiligkeit, aber wir packen Heiligkeit nicht aus. Das ist zu heikel für uns, zu gefährlich, wer weiß es. Gibt es überhaupt noch Heilige? Unser Leben wird beschenkt. Gott will unser Selbstwertgefühl aufbauen, Gott will unser Leben segnen, aber wir nehmen das nicht an, wir haben Angst. Es könnte mir was kosten, Gott könnte von mir was verlangen. Halleluja. So, es ist wichtig, sie beschenken lassen, das Geschenk auszupacken, anzunehmen. Und alles, in der Bibel heißt es, alles, was wir brauchen zu einem gottseligen Leben und Wesen, ist uns bereits gegeben. Alles, was wir brauchen, es kann nicht mehr Neues kommen. Deshalb, auf der einen Seite möchte ich sagen, es kann nichts mehr Neues kommen. Es ist schon alles gegeben worden. Es muss jetzt nur noch entdeckt werden. Und ich muss sagen, wir haben viel zu wenig vom Wort Gottes entdeckt. Und ich möchte auch noch einen anderen Tipp ganz schnell noch weitergeben. Weißt du, du solltest vielleicht mal eine andere Bibelübersetzung nehmen und anfangen so, wie Gott mir mal vor Jahren gezeigt hat, fang an, die Bibel so zu lesen, als wenn du es noch nie gelesen hättest. Und fang an, mein Wort ganz neu zu entdecken wie ein Kind, als wenn du noch nie was von Theologie gewusst und gehört hättest. Und fang an, kindlich zu nehmen, mein Wort. Und dann wirst du denken, und da finde ich plötzlich, Mensch, das steht schon 2000 Jahre drin in der Bibel und ich habe es noch nicht entdeckt. Noch nicht angenommen. Und so entdecken wir neue Erfahrungen und Gottes neue Segnungen, Gottes neue Herrlichkeiten, Gottes neue Tiefen, neue Höhen, neue Breite und neue Weite des Herrn. Wir entdecken, wir müssen aber nur anfangen. Es ist alles gegeben. Alles schon da. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Aber jetzt entdecken. 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 Lass uns auf eine Entdeckungsreise gehen. Wir stehen auf. Peter, darf ich dich bitten? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du einladest und sagst, kommt, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Herr, du hast uns Erlösung gegeben, wir müssen jetzt nur noch rausgehen. Das Starke ist gebunden, wir müssen nur das Gefängnis verlassen und wir müssen raus von diesem Starken, uns trennen von diesem Starken. Vater, die ganze Erlösung ist perfekt, es gibt nichts mehr zu tun, es ist vollbracht und wir haben ein vollbrachtes Werk und heute Abend, Herr, dein Wort ist ergangen und wir wollen dein Wort umsetzen heute und hilf uns, dass wir dein Wort umsetzen. Praise Gott. Halleluja. Was haben wir denn? Ja, du bist mein Gott. Du hast alles für mich getan. Und du tust weiter für mich. Aber und Paulus schreibt, wir sind Gottes Mitarbeiter. Du und ich, wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir arbeiten mit Gott zusammen. Gott und ich. Und das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Du bist mein Gott. Für deine Hände aus. Gott ist da. An dem Platz, wo du stehst, kannst du den Herrn berühren. Und wenn Gott mit dir ist, kann niemand gegen dich sein. Wenn Gott dich berührt, wenn Gott mit dir mitgeht, bist du unschlagbar. Halleluja. Vater, ich danke dir. Alles, was ich brauche, alles, was meine Geschwister brauchen, ist bereits gegeben. Wir sind Beschenkte. Und Heiland, wir wollen jetzt das Geschenk auspacken. Wir sind Beschenkte durch dein Wort, Beschenkte durch den Heiligen Geist, Beschenkte durch Jesus, Beschenkte durch den Vater. Mein Gott und mein Herr, wir sind Beschenkte. Und wir nehmen dieses Geschenk an und wir wollen es gebrauchen. Wir wollen es zur Tat werden lassen, zur Realität. Wir wollen es umsetzen. Und Herr, du zeigst ganz besonders die Familiensünden, dass wir sie unter Druck halten. Unten, schön unten, im Namen Jesu. Und wenn du so ein Problem hast heute Abend in deiner Sippe und du weißt es, alles Raucher, alles Hurer, alles Säufer, alles Mörder. Und du weißt es, dass ich komme aus so einer Sippe. Lass uns einfach jetzt, so wie wir die Hände nach oben halten. Auch wenn du willst, wenn das dein Problem ist. Und wenn du spürst, alles Betrüger, alles Unterdrücker und Ausbeuter. Und wenn du spürst, dass es so ist, wir wollen uns einfach die Hände nach unten drücken und sagen so, du alter Teufel, du bleibst unten. Und wir lassen es nicht hochkommen. Der alte Adam hat nichts mehr zu melden. Der alte Adam ist ertränkt. Der kann zwar noch schwimmen, der taucht immer wieder auf, aber du bleibst schön unten. Lass uns das zusammen sagen. Lieber Jesus, du hast uns Autorität gegeben über alle Werke des Bösen und auch über die Familiensünden. Und wir halten unsere Familiensünden unten. In Jesu Namen. Und Satan, du darfst dich nicht mehr in mir und in meinem Leben melden. Ich habe dich unter Kontrolle. Durch die Salbung des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, erfülle mich. Mach mich siegreich. Ich weiß, die Sünde liegt vor der Tür. Heiliger Geist, mach mich stark, dass ich dem Feind nicht die Türen öffne. Ich halte ihn unten. In Jesu Namen. Hilf mir, Gott. Ohne dich kann ich nichts tun. Aber mit dir habe ich alles in der Kontrolle. Und wenn du sagen willst, kannst du die Sünden einfach das Stichwort dem Herrn geben. Er weiß es. Er weiß es.